Verehrte Damen und Herren, wenn wir Zugänge zu einer Erfahrung der Wirklichkeit Gottes in den Blick nehmen, müssen wir zuerst in Bescheidenheit üben. Schon das Phänomen der Erfahrung selbst ist hochkomplex und dann noch eine Erfahrung der Wirklichkeit Gottes. Eine Fülle religionsphilosophischer Ansätze gäbe es zu sichten und manche fundamentaltheologische Reflexion wäre zu leisten. Nun, dafür gab und gibt es den wissenschaftlichen Teil unserer Zusammenkunft, der die anthropologischen wie auch die theologischen Herausforderungen unserer Frageperspektive zu profilieren übernommen hat. Mein abendlicher Vortrag hat es leichter und schwerer zugleich. Leichter, weil ich nicht die Arbeit im Detail zu leisten habe und auch nicht leisten kann. Schwerer aber vielleicht, weil ich mich der Frage nach den kirchlichen Handlungsperspektiven verpflichtet weiß. Gestatten Sie mir zunächst einige wenige grundsätzliche Überlegungen. Die deutsche Sprache unterscheidet zwischen Erlebnis und Erfahrung. Erlebnisse haben wir und Erfahrungen machen wir. Wichtig für uns ist also, unsere Erlebnisse so zu buchstabieren, dass wir sie als Erfahrung lesen können. Das mag zunächst etwas fremd klingen, wird aber sofort einleuchtend. Vieles erleben wir ganz unmittelbar. Eine Fülle von Gefühlen und Emotionen widerfahren uns und sind uns somit schlicht gegeben. Zur Erfahrung werden sie uns aber nur dann, wenn wir sie annehmen, uns ihnen stellen, sie einordnen und bewusst mit ihnen umgehen und dann auch mitteilen. Es ist von vornherein überhaupt nicht ausgemacht, welche Erlebnisse zu Erfahrungen heranreifen. Herausragendes Beispiel dafür ist das Erleben einer Krankheit. Bei jemandem, der sich christlich geprägt auf die Botschaft eines gekreuzigten Erlösers einlässt, wird wahrscheinlich eine völlig andere Erfahrung heranreifen als bei jemandem, der das nicht tut. Es kommt also darauf an, dass an das Erleben von Menschen hilfreiche, weiterführende, ja erlösende Deutungshorizonte herangetragen werden. Das ist dann auch der Ort, an dem geistliche und spirituelle Prozesse zum Tragen kommen. Wichtig festzuhalten scheint mir nun das Folgende: An dem, was in mir zur Erfahrung heranreift, kann ich mitwirken und mitarbeiten, indem ich bestimmte Deuterhorizonte in mich aufnehme und sie in mir sich entfalten lasse. Auf dieselbe Art und Weise kann ich dann auch daran mitwirken, dass analoge Prozesse in einem anderen Menschen, den ich etwa begleite, in Gang kommen. Das ist die Aufgabe und das Ziel der geistlichen Begleitung. Der geistliche Begleiter führt nicht die Gotteserfahrung herbei. Das wäre geradezu anmaßend. Er hilft, gleich einem Spurenleser, dem anderen, die Spuren Gottes im eigenen Leben zu entdecken. Ja, es ist sogar möglich, dass etwa ein schwieriges Erlebnis der Vergangenheit, wenn ich es jetzt unter neuen Hinsicht betrachte und deute, zu einer neuen, vielleicht versöhnenden Erfahrung heranreift. Von Menschen, die Exerzitien begleiten, höre ich das immer wieder. Es gibt Versöhnung, auch mit den schlimmsten Erfahrungen der Vergangenheit. Die Möglichkeit, dass aus Erlebnissen aus weit zurückliegender Vergangenheit ganz neue, nun vom Glauben geprägte Erfahrungen heranreifen, diese Möglichkeit ist nie zu Ende, sondern immer gegeben. Wichtig scheint mir allerdings der Hinweis, dass eine Überfülle von Erlebnissen wirkliche Erfahrungen geradezu verhindern kann. Wer alles und jedes erleben will, dem bleibt mitunter eine wirkliche Erfahrung verwehrt, weil sie nicht reifen kann, nicht in der Tiefe des Herzens Wurzeln schlagen kann. Es ist wohl in der Tat so, dass die Fähigkeit zur Erfahrung mithin als eine wirkliche existenzielle Erfahrungskompetenz bestimmte lebenskulturelle Fähigkeiten voraussetzt, vielleicht sogar eine Form von Aszese. Nicht umsonst weisen zahlreiche Pädagogen darauf hin, dass die früheste Form religiöser Erziehung diejenige ist, die Fähigkeit eines kleinen Kindes zu unterstützen, schlicht und einfach über Phänomene des Lebens staunen zu können. Heute sind wir gefordert, diese Form der religiösen Erziehung auch Erwachsenen zukommen zu lassen. Ja, vielleicht ist gerade das Staunen können sogar eine entscheidende Grundhaltung für uns, die wir anderen helfen wollen, Gott zu erfahren. Erinnern wir uns an die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Nein, Jesus solle gar nicht erst persönlich kommen. Es genüge ein Wort von ihm und der Knecht werde wieder gesund, so heißt es. Wir kennen die Reaktion Jesu auf dieses Verhalten. Er staunte über den Glauben dieses Mannes. Die Vulgata bringt das Besondere dieser Reaktion Jesu wunderschön zum Ausdruck. Quo auditus est, Jesus? Als Jesus dies gehört hatte, miratus est, staunt der, er wundert sich. Die Vulgata verwendet mirari für staunen und damit denselben Wortstamm wie miraculum, Wunder. Das staunenswerte Wunder ist doch am Knecht des Hauptmanns geschehen. Aber Jesus wundert sich über den Hauptmann, er bestaunt, bewundert dessen Glauben. Durch dieses Evangelium werden wir auf eine gute Spur geführt. Jesus konnte über Menschen staunen, auch über solche, die so viele schon abgeschrieben hatten. Jesus, der Sohn Gottes, war einer, der staunen konnte und so andere das Staunen lehrte. Staunen, ein wichtiger Schlüssel für die Tür zur Wirklichkeit, die hinter den Menschen liegt. Auch Ungläubige, so konstatiert Charles Taylor, kommen nicht umhin, eine tiefe Demut und Verwunderung angesichts dessen zu empfinden, das uns so über alles Maß übersteigt. Nur evangelikale Fundamentalisten und eingefleischte Materialisten, so Taylor weiter, sehen im Universum nichts Geheimnisvolles. Die einen, weil sie alles biblisch erklären, die anderen, weil sie alles naturwissenschaftlich in Begriff zu bekommen meinen. Gerade in einer technisierten Welt gilt es, neu die Schönheit in der Natur zu entdecken, das Wunder des Lebens zu bestaunen. Aber auch die Fähigkeit zur Stille, zum Schweigen, zum Hören gehört dazu. Vom belgischen Psychologen und Philosophen Joseph Marechal stammt die Kurzformel dessen, was wir Mystik nennen, Sentiment de Présence, die Fähigkeit, ganz und gar präsent, gegenwärtig zu sein. Wir spüren, hier ist Potenzial für die Perspektiven kirchlichen Lebens und kirchlicher Pastoral und Pädagogik enthalten. Doch bevor wir beginnen, dies zu entfalten, lassen Sie mich unseren Gedanken noch von einer anderen Seite her konturieren. Bildung und Wirklichkeit sind in unserer Sprache und Kultur zwei ausgesprochen bedeutsame Begriffe. Wenig bekannt ist allerdings, wer sie geprägt, also gleichsam erfunden hat. Beide Worte finden sich im Deutschen erstmals im Umfeld der Mystik und dort vor allem bei Meister Eckhart und Heinrich Seuße. Bildung und Wirklichkeit sind also von ihren Ursprüngen her dezidiert christliche Begriffe. Und das ist für unsere Überlegung heute Abend ausgesprochen inspirierend. Wenn ein Meister Eckhart und auch ein Heinrich Seuße auf Deutsch predigten und lehrten, hatten sie zumeist Frauen vor sich, denen es ein großes Anliegen war, eigenständig an ihrer religiösen und an ihrer spirituellen Ausrichtung und Prägung zu arbeiten. Das waren keine Personen, die sich einfach mit ein wenig katechetisch aufbereitetem Gottglaubenswissen zufrieden gegeben hätten. Nein, es waren eigenständige Persönlichkeiten, denen es darum ging, dass all das, was sie erlebten, zu einer christlich gedeuteten, konfigurierten Erfahrung heranreifen konnte. Eckhart und Seuße hatten es mit Menschen zu tun, deren Naturell und trotz der Distanz der Jahrhunderte in so manchen recht nahe kommt. Und genau in diesem Zusammenhang prägten sie das Wort Bildung. Das Wort Bildung kommt nicht zur Verwendung, um auszuführen, dass die Zuhörerinnen möglichst viel an Kenntnissen aus verschiedensten Bereichen erwerben müssen, um ein möglichst selbstverantwortetes Leben führen zu können. Ich glaube nicht, dass Eckhart prinzipiell etwas gegen eine solche Praxis gehabt hätte. Aber für einen solchen Prozess erfindet er das Wort Bildung nicht. Wofür aber dann? Sehen wir genauer hin. Es ist nicht eigentlich das Wort Bildung, das zum Tragen kommt, sondern das Wort Inbildung. Wir können diesen Begriff leider nicht direkt ins Neuhochdeutsche übersetzen. Einbildung meint nämlich heutzutage etwas völlig anderes und würde uns auf eine falsche Fährte führen. Einbildung, das ist heute bloße Einbildung. Ja, gerade nichts, was mit der Wirklichkeit zu tun hat. Doch gerade darum ging es Eckhart. Wir sollten die Wirklichkeit, die tatsächliche Wirklichkeit so in uns einbilden, so in uns ausprägen lassen, sie so in uns inbilden, dass sie uns zu prägen und zu formen vermag. Dass aus unseren Erlebnissen wirkliche Erfahrungen heranreifen können. Und damit kommen nun beide Begriffe zusammen. Bildung und Wirklichkeit. Und nun sind wir am entscheidenden Punkt. Wieso setzt ein Eckhart nicht beim vertrauten Latein an, überträgt Realitas, einfach ins Deutsche? Da findet sich doch das Wort Res, Sache, und Realität wäre dann buchstäblich das, was Sache ist. Die Realität, das wäre die Summe der Dinge dieser Welt, das, was ich sehen und greifen kann. Aber wäre das schon jene Wirklichkeit, die sich in uns einbilden, uns formieren und unsere Erfahrungen prägen soll? Soll unser Leben darin bestehen, sich möglichst gut in den Dingen dieser Welt auszukennen? Soll modern formuliert der gebildete Mensch der Technokrat sein, der Technokrat des Wissens? Nein, Eckhart zielt auf etwas ganz anderes. In mir, in uns, soll sich die Welt in ihrer Tiefe, in ihrer Geheimnishaftigkeit, in ihrer Gottursprünglichkeit einbilden. Wirksam, wirklich werden soll in mir, was letztlich Geschenk und Gnade ist. Vielen von uns ist die Theologie Karl Rahners vertraut und sein mystagogisches Denken wertvoll geworden. Wenige wissen allerdings, welche Bedeutung Meister Eckhart für ihn als Theologen gehabt hat. Und zwar genau in diesen Zusammenhängen, die wir jetzt betrachten. Lassen wir uns daher ein wenig von ihm helfen. Bei so vielen Menschen, eben den Technokraten des Wissens, so führt Rahner aus, sei die Fähigkeit, die wahre Wirklichkeit vor sich zu bringen, heillos verkümmert. Für sie zähle nur, man beachtet die Ironie in der Aufzählung, was real sei wie die Explosion einer Bombe oder ein Pfund Butter. Wie aber, so fährt Rahner fort, wenn es dahinter und darunter eine tiefere, eben eine wahre Wirklichkeit gäbe, und er formuliert den Begriff Eckharts aufgreifend, wie, wenn die eingebildete Wirklichkeit da ist, weil sie existiert, weil sie über Zeit und Ort erhaben ist, und darum in den Kontrollapparaten des Unwirklicheren, dem, was wir Physik nennen, nicht festgestellt werden kann. Und wenn man diese daseinende Wirklichkeit sich einbildet, damit sie auch für uns da ist, da bis ins Herz und die letzte Schwingung unserer Nerven sich einbildet, weil diese Wirklichkeit ja schon längst, bevor wir uns ein Bild von ihr machen, uns ergriffen hat, uns zu ihrem Bild und Ausdruck Realismus gemacht hat, ist das dann eine leere Einbildung? Oder ist dieser Vorgang nicht vielmehr eine Vergegenwärtigung des wirklich Gegenwärtigen, ein Einlassen des Wirklichen in die Sphäre des Bewusstseins? So Karl Rahner. Werte Damen und Herren, wir haben die Begriffe Erlebnis und Erfahrung differenziert und uns bewusst gemacht, welches Gewicht einem ausdrücklichen Deuterhorizont zukommt. Und wir haben in den Blick genommen, dass Erfahrungskompetenz nicht selbstverständlich ist. Ja, so etwas voraussetzt wie eine innere Arbeit an und mit sich selbst. Wir sind mit Meister Eckhart und den Hinweisen von Kandana noch einen Schritt weiter gegangen. Es geht darum, dass wir die Welt und die Wirklichkeit in ihrer Tiefe wahrnehmen und uns also gleichsam einbilden. Kandana führt, und das ist den Fachleuten uns bekannt, den Begriff der transzendentalen Erfahrung ein. Er tut dies im Rückgriff auf die Kant-Interpretation von Joseph Marechal, der uns bereits als Mystik-Interpret begegnet ist. Weniger bekannt wiederum ist, dass der junge Rana auf dem Weg zu diesen Gedankenkreisen sich vom Theologen Bonaventura, der uns ebenfalls schon begegnet ist, hat inspirieren lassen. Für unseren Zusammenhang genügt es daher, wenn wir uns von diesem unseren dritten Gedankenschritt vor Augen führen lassen. Normalerweise, so Bonaventura, erkennen wir etwas, indem wir es begreifen und umgreifen. Das ist zunächst eine ganz einfache Wahrheit. Das Pult, an dem ich stehe, erkenne ich deswegen als Pult, weil mein Horizont größer ist als eben dieses Pult. Umgreifen, es überschreitend erkenne ich es. So funktioniert die übliche Erkenntnis. So bekommen wir die Zusammenhänge der Technik und der Pragmatik in Griff. Das alles bleibt wichtig, genügt aber nicht, wenn wir uns der Wirklichkeit Gottes zuwenden. Dann, so Bonaventura, geschieht ein Transitus, ein Übergang, ein Überstieg. Aus dem bloß intellektuellen Erkennen muss eine Erfahrungserkenntnis werden. Vielleicht lässt es sich so beschreiben. Das Geheimnis Gottes erkennen wir nicht, indem wir es wie sonst begreifen oder umgreifen, sondern so, dass wir selbst mehr und mehr erfasst und ergriffen werden. Bonaventura wörtlich, die Seele gibt sich nicht zufrieden mit einem Gut, das sie begreifen und durchschauen würde. Sie ist nur zufrieden mit einem Gut, von dem sie selbst ergriffen wird, indem sie sich selbst überschreitet. Meine Damen und Herren, wenn wir Bonaventura aufgreifen, stellen wir uns in eine Tradition, die die Theologie als eine Scientia Affectiva, als eine affektive Wissenschaft versteht. Nur eine Wahrheit, die in der Lage ist, einen Menschen zum Heiligen zu formen, seinen Charakter und Habitus zu prägen, nur einer solchen Wahrheit kommt letztlich voll und ganz theologische Dignität zu. Man könnte auch eine moderne Formulierung anführen. Es ist der italienische Denker Aldo Giorgio Galgani, der dafür wirbt, dass die Religion wieder zur Nachbarin der Immanenz wird, also so vorgeht, dass sie in der Lage ist, jenen Deuterhorizont zu entfalten und gleichsam in Schwingung zu bringen, der im weltimmanenten Erlebnis selbst die Wirklichkeit Gottes als Erfahrung zu erspüren versteht.